2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 16. Mai 2017, ja, etwas später als 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel VfL Bochum gegen den FC St. Pauli am Sonntag. Gleichzeitig das letzte Spiel der Saison 2016-2017. Ja, und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute mal aus der Wikipedia vorzulesen und meinen Gast vorzustellen. Das ist mir aber ein bisschen zu einseitig und daher darf er sich selbst vorstellen. Ich darf herzlich Ben Redelings, aka Scoot Detto, begrüßen. Moin, Ben.
Hallo. Das war schön. Hast du dich jetzt aus der Pflicht rausgemogelt, selber sozusagen die Vorstellung vorzunehmen? Ich höre das eigentlich immer sehr, sehr gerne, wenn die Leute an Wikipedia entlang irgendwas konstruieren. Aber ja, jetzt sollte ich mich also quasi selber vorstellen.
Ja, ich dachte so, du machst ja relativ viele Sachen und ja, alle zentrieren sich ja so um das Thema Fußball. Und ich glaube, das stand auch in der Wikipedia drin, ein Radiosender hat mal gesagt, du bist ein Fußballkulturschaffender in Vollzeit.
Das trifft es. Ja, das gemeint. Genau, das trifft es eigentlich immer noch sehr, sehr gut, auch wenn ich mittlerweile aus, man muss es so platt sagen, aus Marketinggründen dieses Kulturschaffende aus meinem Schaffen jetzt ein bisschen rausgenommen habe, weil man doch mehr Leute damit erreicht, wenn man nicht von sich selbst, von der Arbeit, die man macht, von Kultur spricht, habe ich gemerkt, beziehungsweise in den letzten 10 Jahren gemerkt. Und deshalb nenne ich mich jetzt so schön Fußballkomiker, wobei es das auch nicht trifft, was ich mache. Aber ist egal. Ich bin tatsächlich, und ich darf den ganzen Tag mich mit Fußball beschäftigen. Hätte ich mir nicht erträumt, als ich jung war, wobei da hatte ich eigentlich noch geträumt, dass ich irgendwann mal auf dem grünen Rasen lande und nicht das mache, was ich jetzt mache. Aber ich darf mich mit Fußball beschäftigen, aus der Sichtweise warte heraus, dass ich über den Fußball schreibe und vor allen Dingen schreibe über die meist lustigen Geschichten, Zitate und das Ganze mit Humor betrachte. Und da bin ich Gott sei Dank und lustigerweise eigentlich auch immer noch einer der wenigen, der das in Deutschland macht, weil anscheinend Fußball zu todernst ist, als dass man hier und da auch das Ganze mit Humor betrachten kann.
Naja, wenn man schon das Wort Kultur rausnehmen muss und das durch sozusagen Komiker ersetzen muss, dann weiß man ja, wie das hier läuft in Deutschland eigentlich, ne?
Ja, wobei man, ich bin weit entfernt von Publikumsbeschimpfung, aber das ist tatsächlich so, dass man, ich schaue jetzt hier gerade auf meine riesen Bücherwand. Also es haben sehr, sehr viele Leute vor mir und nach mir schon Bücher über Fußball geschrieben und sehr, sehr gute Bücher über Fußball geschrieben und die wurden auch gelesen. Es gibt dafür eine Klientel, aber viele muss man wirklich ranlocken erstmal an das, was man tut, und das ist immer noch eine Nische, eine sehr, sehr angenehme Nische, muss ich sagen. Also ich treffe ja die Leute an meinen Abenden, das sind immer wundervolle Begegnungen, aber es füllt jetzt keine Mario Bartschen Hallen, wobei der füllt jetzt auch keine Hallen mehr, habe ich gerade die Tage gelesen, aber gut.
Wahrscheinlich zu Recht. Ich denke mal auch so Elf Freunde war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Ding, was irgendwie mal gezeigt hat vor, ach, wie lange ist das denn schon her mit Elf Freunde? 15 Jahre?
Ja, ich kann es dir genau sagen. Also wir sind nämlich parallel gestartet, ohne voneinander natürlich damals zu wissen. Die Kollegen Köster und Kudu haben in Berlin vom Olympiastadion aus dem Rucksack heraus ihre erste Ausgabe im strömenden Regen verkauft und ich habe in Bochum die allererste Veranstaltung gemacht. Das war im Jahr 2000 und seitdem sind wir parallel den Weg gegangen und man kann sagen, das ist interessant, dass es in der Zeit wohl irgendwie eine Initialzündung gegeben hat für viele, dass die da in dem Bereich Fuß fassen und das möglicherweise dann auch als Beruf machen. Ist ja relativ ungewöhnlich und dankbar, dass man wirklich von sowas leben kann. Und auch muss man auch dazu sagen, die allermeisten Mitautoren bei mir im Verlag, ich bin beim Verlag die Werkstatt, die machen was anderes. Also die sind Lehrer oder sind an der Uni oder Sozialarbeiter und keine Ahnung was und schreiben dann über ihren Verein ein Buch und dass ich das vollzeitmäßig machen darf, das ist selten.
Also für mich war das auch eine Wohltat, sag ich mal, dann Anfang der Nullerjahre zu sehen, dass es halt neben Kicker und Sportbild nochmal so ein paar andere Sachen gibt, die sich mit dem Fußball auch auf einer anderen Ebene nähern können. Ne?
Und, absolut, ja.
Das war dann auch eine ziemliche Wohltat, ja. Normalerweise frage ich meine Gesprächspartner immer, wie sie Fan ihres Vereins geworden sind. Bei dir ist es vermutlich ziemlich einfach. Du bist in Bochum geboren, ne?
Ja, wobei, oh, das ist natürlich bei einem Verein wie dem VfL Bochum dann trotzdem keine Selbstverständlichkeit, wenigstens mittlerweile nicht mehr, dass man dann auch Fan dieses Vereins wird. Das sieht man leider, wenn man abends an Fußballplätzen vorbeikommt, wo kleine Nachwuchskicker spielen und die haben dann viele Trikots an, aber ganz, ganz selten Trikots des heimischen VfL. Aber ich bin in der Zeit, ich bin 75 geboren, wir sind 71 aufgestiegen und bis 93 in der ersten Liga geblieben. Das war schon so eine dankbare Zeit, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr quasi nichts anderes kannte als Erstligafußball. Tolle Charaktere auch in der Mannschaft, damals beim VfL Bochum, immer mal wieder. Da war es naheliegend und dann bei mir kam auch dazu, ich bin wirklich in Weite, kann man sagen, Baumzipfel, konnte ich freitagsabends das grünlich schimmernde Licht der Flutlichtanlage sehen, also in Sichtweite des Ruhrstadions aufgewachsen. Also da kam vieles und genau, ja. Deshalb lag es dann tatsächlich wahrscheinlich nahe, dass ich VfLer geworden bin, ja.
Okay, ja, so war das ja früher. Ich meine, früher wurde man noch so hineingeboren in die Vereine eigentlich so, ne? Ich glaube, wir sind beide so ungefähr ein Alter. Da liegt das relativ nahe, dass man dann dahin geht, wo auch der Verein ist, ne? Nämlich um die Ecke.
Ja, genau, aber ich, ehrlich gesagt, auch selbst in der Zeit, wenn der Vater natürlich, und jetzt sind wir nun mal in diesem Ballungsraum, wo wir rechts und links wirklich viele schöne Vereine haben, das kann man ja auch nicht anders sagen, und große Vereine, erfolgreiche Vereine haben, da ist es schon auch mal so, dass hier die Väter dann das Kind nicht ins Ruhrstadion geschleppt haben, sondern halt
auf den Bürgelberg.
Ja, im Ruhrgebiet dann eher ins Parkstadion oder ins Westfalenstadion oder meinetwegen auch im Georg-Melkes-Stadion nach Essen oder auch zum MSV. Also das liegt ja hier so wahnsinnig nah alles beieinander. Die Leute, die von auswärts kommen, wissen ja auch tatsächlich nicht, in welcher Stadt sie sich befinden, wenn sie nicht die Ortsschilder gerade sehen und von daher, also hier hast du die Auswahl, die ist so prickelnd groß, dass und die Väter ziehen von einer Stadt in die nächste und nehmen ihren Verein natürlich mit. Aber ich habe Gott sei Dank einen VfL-Vater gehabt und einen VfL-Bruder, der ein bisschen älter ist und genau, richtiger Verein, nie was gewonnen, aber trotzdem treu ergeben.
Ja, kenne ich es bei meinem Verein auch so. Ja. Du trittst ja nun nicht nur live auf und schreibst, du hast ja auch schon 3 Filme gemacht. Und dein Erstling widmet sich ja auch dem VfL Bochum mit dem wunderbaren Titel Wer braucht schon ein Sektfrühstück bei Real Madrid? Ein Film über Fans des VfL Bochum. Den hast du 2004 gemacht. Worum geht's in dem Film?
Das war damals tatsächlich, also ich habe zu dem Zeitpunkt 2004 nie was mit Filmen zu tun gehabt, hatte aber damals ein Videokünstlerfreund, der eine Digitalkamera sich gekauft hat für relativ überschaubares Geld. Und da habe ich, die Grundidee war einfach mal einen Film über das Wesen des Fans des VfL Bochum zu drehen. Und das habe ich damals gemacht. Und ich hatte auch da wahnsinniges Glück. Es war ein Riesenerfolg, auch deshalb wahrscheinlich, weil es einfach noch gar nichts gab in die Richtung beim VfL. Und da habe ich Fans, bekannte und unbekannte Fans des VfL Bochum porträtiert und ein bisschen versucht, das, weil ich gerade sagte, das Wesen des VfL Bochum-Fan zu ergründen. Das Wesen des VfL Bochum-Fan ist, glaube ich, nicht so sehr zu unterscheiden von dem Wesen von 95% aller anderen Fans, also auch von St. Pauli, aber es gibt ja so ein paar Nuancen und Spezialitäten und genau. Und war aber eine schöne Sache und war damals auch das Sprungbrett für mich. Und habe mir auch 2-3 Jahre finanziell über die ersten Jahre gerettet. Schöne Sache damals. Und ja, der tolle Titel, der stammt von unserem Kultreporter hier aus Bochum, Günter Pohl, der tatsächlich meinte, man kann zwar europäisch mal reisen, aber eigentlich will man das ja gar nicht.
Okay. Ich bin ja schon ein bisschen länger mit dir in Kontakt, so ungefähr seit 2 Jahren. Und eigentlich wollten wir schon im letzten Jahr sprechen. Da erinnere ich mich, dass du mir dann geschrieben, würde ich gerne, aber ich Fußballfaste gerade. Und ich habe dann aber auch gesehen, dass du daraus ein Buch gemacht hast. Du hast 4 Wochen im Saisonfinale Fußball gefastet. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das war 2015. Ja, man muss dazu sagen, also man müsste das tatsächlich sehr weit ausholen. Es war rund um meinen 40. Geburtstag und ich habe mir sowohl um meinen Beruf als auch um das Wesen des Fußballfans viele Gedanken gemacht. Ich bin ja nicht der Einzige, der ein bisschen angenervt ist von vielen, ja, bösen, unschönen Facetten, die der Profifußball seit vielen, vielen Jahren uns präsentiert. Und es wird ja auch nicht besser. Das Rad dreht sich leider immer weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will einfach mal ausprobieren in der Hochphase einer Saison. Und es war dann im Mai 2015, wo alle Entscheidungen der Saison anfielen. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich es schaffe, ganz normal mein Leben weiterzuleben oder relativ normal mein Leben weiterzunehmen und nichts vom Fußball mitzubekommen, weil ich die These aufgestellt hatte, dass man mittlerweile es nicht mehr schafft, am Fußball vorbeizukommen. Also man muss ja sagen, es ist ein wahnsinniger Boom. Viele, die nicht von Anfang an dabei sind, sagen wir mal seit Anfang der 90er, da schon geboren waren und da schon alles aufgenommen haben, wissen es gar nicht mehr, dass Fußball tatsächlich mal, ich sage jetzt nicht eine Randsportart war, aber sicherlich eine Sportart unter vielen war. Also da war Tennis genauso gleichbedeutend groß wie Eishockey und Handball und viele wussten auch, die sich für Sport interessiert haben, was passiert beim Eishockey, was passiert beim Handball, was passiert beim Tennis und so weiter und so fort. Und der Fußball hat alles verdrängt. Der Fußball hat alles kaputt gemacht, was an anderen Sportarten existiert und ist in den Medien omnipräsent, in der Werbung omnipräsent, überall omnipräsent. Und mich hat das einfach interessiert, kann ich durchs Leben gehen und was muss ich abstellen, damit ich das schaffe, dass ich nichts vom Fußball mitbekomme. Und ja, ich habe es geahnt, was dabei rauskommen würde, aber dass es so krass ist, habe ich tatsächlich am Ende nicht für möglich gehalten, muss ich sagen.
Also, ich tippe mal, du hast dich natürlich ja bewusst abgeschottet und trotzdem sind dir jeden Tag 20 Sachen über den Weg gelaufen, die mit Fußball zu tun hatten, wahrscheinlich, ne?
Das war tatsächlich ganz am ersten Tag. Ich hatte damals meine Frau gebeten, dass sie aus der Tageszeitung alles ausschneiden soll, was mit Fußball zu tun hat. Das hört sich wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt, ja gut, da tut man den Sportteil halt raus und dann ist die Sache gegessen. Dem war beileibe nicht so. Die hat wirklich eine halbe Stunde am ersten Tag da gesessen, an einem Samstag war das, 1. Mai, und die hat es nicht, 2. Mai, die hat es nicht geschafft, alles rauszuschneiden. Also ich war stinksauer danach, weil ich dann quasi ganz am Anfang noch Sachen erfahren habe, die ich ja gar nicht mehr erfahren wollte. Und am 3. Mai habe ich dann beschlossen, dass ich keine Zeitungen mehr lesen kann. Also ab dem Moment war ich aus der kompletten Welt raus. Internet und so weiter brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich, Internetseiten konnte ich auch nicht mehr besuchen. Das
Klar,
komplette
Social
Internet.
Media nicht und so weiter, alles nicht so,
Alles,
ne?
alles, natürlich. Da bin ich komplett raus. Das war mir vorher schon klar, dass ich da gar nicht reingucken brauche. Aber ich habe eigentlich wirklich gehofft, dass, wenn mir jemand hilft und eine Tageszeitung ein bisschen durchforstet, dass das reicht und dass ich dann die Zeitung lesen kann, damit ich wenigstens über die anderen Sachen Bescheid weiß. Das war nicht möglich, völlig unmöglich. Und ja, und dann mal rausgehen und irgendwie in eine U-Bahn reingehen, stellt man sich auch nicht so, aber mittlerweile die wahnsinnigen Wände da, wo immer was, die
So
Nachrichten und sonst was. Also es
Infoscreens
war,
und sowas, genau.
ja, also ich kann dieses Erlebnis, ich habe es versucht in Buchform, in einer tagebuchartigen Form darzustellen. Ich kann es nicht so darstellen, wie es tatsächlich, wie krass es war. Es gelingt mir in Worten, gelingt mir das nicht. Man kann es wirklich nur auf einen Satz zusammenfassen. Man muss sich aus der Welt komplett verabschieden, damit man nichts in der heutigen Welt vom Fußball mitbekommt. Ist eigentlich eine unglaublich traurige Geschichte, aber genauso ist es.
Du hättest wahrscheinlich ins Kloster gehen sollen zum Bierbrauen 4 Wochen.
Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das was gebracht hätte. Ich glaube, selbst dort, es war tatsächlich zwischenzeitlich, habe ich mir das mal überlegt, ob ich das auch noch mit einbaue, ob ich da wirklich mal, weil wir in Bochum ein Kloster haben, ob ich das mache und gucke, was passiert. Ich befürchte, selbst da hätte man durch den ja, Publikumskontakt in Anführungsstrichen jetzt, man hätte irgendwas mitbekommen. Also das ist, es ist einfach so. Fußball ist sowas von, und im Ruhrgebiet gerade, wir gehen ja nicht in eine Bäckerei und sagen, wie geht's und oh, heute, das Wetter ist ja nicht so schön bei uns, heißt das ja, letzte Wochenende waren wir scheiße. Also das ist, und dann weißt du schon, okay, letzte Woche waren wir scheiße, okay, VfL Bochum hat verloren. Durch so eine Mini-Information, die du gar nicht haben wolltest, so, da kannst du dich gar nicht weigern. Und auch das ist tatsächlich nach 15 Tagen ist es passiert, dass mir einer was gesteckt hat, obwohl alle im Umfeld wussten, Freunde und so weiter, dass ich da das mache mit dem Fußballfasten, aber es hat nichts gebracht. Also das ist dann, naja, aber interessante Sache und hat mich ehrlich gesagt vieles gelehrt, aber nicht nur, was den Fußball angeht.
Mhm. Ja, faszinierendes Experiment auf jeden Fall. Ben, zum Verein direkt mal, bevor wir so direkt ins Sportliche gehen, was momentan in den letzten Wochen, Monaten sogar, die Fans bewegt, ist ja bei euch die Ausgliederung der Profiabteilung. Kannst du da ein kleines Update geben?
Wie ist ja,
der momentan Stand der Dinge?
Ja, wir haben jetzt Informationsveranstaltungen gehabt. Man muss sagen, dass wir seit einigen Jahren tatsächlich eine gute Führung haben, wenn man das im Sinne des, dass wir im Profifußball aktiv sind. Also wir haben da einen Wechsel gehabt im Bereich des Finanzchefs, sage ich mal. Wir haben da mittlerweile einen Mann, der heißt Wilken Engelbracht und der macht in dem Sinn, dass man sagen kann, er hat den Verein weitgehend wieder auf gesunde finanzielle Füße gestellt und der macht einen guten Job. Kann sich auch wahnsinnig gut verkaufen, sehr, sehr smarter, netter Kerl und der hat bei diesen Informationsveranstaltungen das erklärt und man kann davon ausgehen, beziehungsweise waren die Umfragen danach so, dass das Ganze tatsächlich bei einer Abstimmung dann funktionieren wird, sodass ausgegliedert wird. Ja, ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, ich war nicht bei einer dieser Informationsveranstaltungen, weil ich irgendwann für mich beschlossen habe, dass ich das Thema nicht offensiv begleiten möchte und auch ehrlich gesagt gar nicht so tief an mich ranlassen möchte. Ich habe meine Meinung, wenn ich abstimmen würde, ich glaube, ich gehe noch nicht mal hin, wüsste ich, was ich abstimme, aber es ist eine Art von Resignation natürlich da, aber ich habe auch keine Lust, mich mehr als Fußballromantiker wie soll man sagen, beschimpfen ist jetzt Quatsch, aber abstempeln zu lassen und als ewig Gestriger, das ist so. Ich weiß auch, dass die Mehrheit mittlerweile anders denkt und anders an das Thema drangeht und ich bin des Kämpfens müde.
Okay.
Aber ja, hört sich alles ein bisschen blöd an. Ich habe das nur häufig in Einzelgesprächen gemacht. Ich habe irgendwann, wie gesagt, mich dafür entschieden, dass ich nicht noch einmal diese Art von verschiedenen Kampf für etwas führe, wo ich weiß, dass es aussichtslos ist. So traurig das ist, und das war auch eine Erfahrung beziehungsweise ein Ergebnis dieses Fußballfastens. Man hat mit der Einstellung, die vielleicht noch ein paar Leute haben, hat man wenig Chancen. Das ist allgemein in der Gesellschaft ist das ein Problem und im Fußball ist es ein besonderes Problem, weil es natürlich auch da eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich glaube, dass man für sich irgendwann entscheiden muss, ob man da noch weiter den Kampf führen will oder ob man sagt, man investiert diese Energie, die leider verpufft, vielleicht dann in andere Bereiche, die vielleicht sinnvoller sind und wo man vielleicht noch was bewirken kann, oder ob man einfach mit der Familie eine schöne Zeit hat, während man das andere machen könnte.
Mhm. Liebe Hörerinnen, ja. Nicht Fußballfasten, ihr verliert eure Fußballromantik.
Ich behaupte immer noch von mir, dass ich natürlich einer der größten Fußballromantiker unter der Sonne bin. Aber das ist natürlich nicht angenehm, wenn man die Realität dagegen stellt. Von daher.
Ja, wenn es ganz so schlimm wird, dann kommst du zu uns.
Das wäre ja schön, wenn man das als Fußballfan tatsächlich machen könnte. Ne? Also wenn man wählen könnte, der Verein, der fällt mir gut, weil da sind bestimmte Sachen toll und die finde ich, kann man leider nicht. Ich finde das immer noch frappierend, dass es unmöglich ist für einen selbst, weil es ja wirklich, da bin ich nicht der Erste, das ist wahrscheinlich die größte Liebe, die man im Leben hat. die unverfälschteste und unverfänglichste. Und ich würde es ja gern machen, aber ich könnte es nicht. Und das ist für mich auch immer das Indiz, wenn Leute sagen, oh, ich habe noch drei Vereine nebenher, dann weiß ich, oh, da ist möglicherweise das Gegenüber zwar nett und interessant, aber nicht genauso
total
drauf wie man selbst, ja.
Okay, dazu nochmal zwei Fragen zu der Ausgliederung. Gibt es da schon einen Termin zur Abstimmung? Also ich tippe mal, dass dann alle Vereinsmitglieder in der Abstimmung teilnehmen. Und gibt es da schon eine Tendenz irgendwie so? Gibt es da schon so eine Art Hochrechnung oder gibt es da irgendwas?
Naja, ich glaube, dass wir das parallel zur Jahreshauptversammlung machen werden. Glaube ich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Sondertermin gibt. 70% der Abstimmenden dort dafür sein müssen. Und meine Tendenz, beziehungsweise aus den Gesprächen heraus und was man so hört, dass das klappt. Ist ja vermutlich auch jetzt nichts Schlimmes. Wenn man jetzt tief in die Thematik einsteigt, ich kann es in einem Satz abhaken. Ich sage, klar, es ist immer nur ein Rennen. Wer macht es als Erster, damit man möglicherweise die Chance hat, ich frage immer, wer investiert in den VfL Bochum? Das ist ein anderes Thema, wird es vielleicht irgendwen geben, aber wenn du dann deine 20, 30 Millionen auf einen Schlag kriegst, die sind auch schnell wieder weg, vor allen Dingen dann, wenn das parallel 8, 9 andere Vereine machen, dann haben die schnell und dann ist es auch, und dann hat man irgendwelche Anteile an seinem Verein abgegeben, danach sucht man nach neuen Quellen, wo man wieder Geld reinholen kann. Das sind so die Szenarien, die ich glaube, die sehr realistisch sind. Am Ende des Tages stecken sich die Leute, die sowieso im Fußballgeschäft beschäftigt sind, das Meer an Kohle einfach ein. Die Situation bleibt gleich, weil ich denke, wir werden über kurz oder lang über die Ausgliederung reden. Und bei uns heißt es ja, wenn wir nochmal auf die finanzielle Spritze.
Ben, ich glaube, wir müssen einmal kurz nochmal uns neu verbinden, dass die Verbindung bricht immer ab. Gut, also ja, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, weil die Verbindung nicht so richtig gut war und ich würde einfach sagen, ja, man konnte einiges verstehen, denke ich mal, was du gesagt hast und würdest du noch was anfügen wollen, oder?
Anfüge mich, also ich weiß nicht, was sozusagen jetzt zu verstehen war, aber die Quintessenz ist einfach nur die Ausgliederung. Ich denke, es werden viele andere Vereine uns nachfolgen und bei uns ist das Ziel, dass man mit dem Geld in die erste Liga aufsteigt. Ich frage mich natürlich dann berechtigterweise, wie lange werden wir in der ersten Liga bleiben, wenn wir einmalig mal 20 Millionen irgendwo bekommen und die nächste Frage wäre dann zu stellen, will man eigentlich in der ersten Liga oder in dieser ersten Liga dauerhaft bleiben. Ist das wirklich so ein Riesenanreiz? Ich bin mir da nach 6, 7 Jahren jetzt ununterbrochen in der zweiten Liga gar nicht mehr so sicher, ob ich unbedingt zu Red Bull in die erste Liga muss. Mhm. Aber gut.
Okay. Die Jahreshauptversammlung wäre bei euch wann? In welchem Monat ist die?
Die ist normalerweise, glaube ich, immer im Oktober.
Okay, also ist noch ein bisschen Zeit, kann auch ein bisschen quasi Wahlkampf betrieben werden, Pro und Contra.
Ja, es wird Wahlkampf getrieben. Es werden auch die richtigen Fragen, muss ich sagen, gestellt von den männerfrischlichen Gegnern. Aber ich habe sehr, sehr wenig Hoffnung, dass die es schaffen, dass nicht 75% dafür abstimmen.
Aber ihr könnt ja eventuell noch 6 Millionen bekommen für Leon Goretzka, wie ich das gelesen habe, wenn der zu Bayern München geht für 30 Millionen. Wäre das nicht schon mal ein Anreiz, das nicht zu machen?
Erstmal ist ganz wichtig, dass wir euch am Sonntag schlagen. Dafür gibt es dann schon mal 600.000. Wenn wir dann auch Kaiserslautern nochmal 600.000, schon mal 1,2 Millionen.
Ich habe die ganzen Rechenbeispiele gesehen, da bei euch in den Zeitungen. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin dann irgendwann abgebrochen bei der ganzen Rechnerei da.
Wir sind bei den Summen, die wir jetzt
bei den Summen, genau.
Goretzka und so weiter. Und die Frage, die ich mir, wie gesagt, gestellt habe, ist, was man mit 7 Millionen anders macht, wenn wir sie jetzt in der Tasche hätten, als wenn man diese 7 Millionen nicht hätte. Und welche anderen Spieler man kauft. Und das würde mich interessieren. Deshalb wäre es schon klasse, wenn wir diese 7 Millionen aus Goretzka plus euch geschlagen, Kaiserslautern hinter uns gelassen. Wenn wir das Geld hätten. Ich würde es einfach gerne aus Experiment sehen, was wir dann verpflichten würden stattdessen.
Ja. Angenommen, wir gewinnen, dann sind wir ja vor euch in der Tabelle. Hättest du das gedacht noch vor ein paar Wochen?
Nee, aber ich fand es natürlich fantastisch, habe ich auch in einem längeren Text geschrieben.
Habe ich gelesen auf NTV über Ewald Lien, auch die Geschichte, ne?
Genau, und ich fand das in der ganzen Entwicklung bei euch einfach fantastisch an Ewald festzuhalten, wie weit ich jetzt da was weiß mit Olaf Jansen, ob der jetzt da gleichgestellt und vor Ewald und so, ist ja auch völlig egal. Ich fand es einfach nur klasse, dass das mal auf diese Art und Weise gemacht wurde, und ich bin ja auch tatsächlich ein großer Fan von Rettich, muss ich sagen, und von Ewald sowieso, und das fand ich klasse. Also das war gut, und deshalb, die letzten Wochen deutete sich das schon an, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf.
Also beim letzten Spiel, beim 1-1 gegen Greuther Fürth, gab es ja ein wunderschönes Schild von einem Fan hochgehalten. Darauf stand: Danke, Ollwald. Ja. Oh, und ich glaube, das ist irgendwo dazwischen, liegt das auch wahrscheinlich. Und es hat es auch ganz gut zusammengefasst, das, was ja da passiert ist in den letzten, ja, in der Rückrunde ganz einfach. Ne? Ja, eure Saison. Ihr seid jetzt ja auf Platz 7, wie auf Platz 9. Ihr habt nur 9 Spiele verloren, was nach den 3 ersten Plätzen Bestwert bedeutet, hat aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, 14 Unentschieden nur geholt. Und ich erinnere mich an letzten Freitag, da hat euer Trainer Verbeek auch so eine richtige, ja, Brand- oder Wutrede gehalten auf den Charakter der Spieler. Und hat auch gesagt, so, also, ne, das ist einfach, hier sind zu viele dabei, die einfach, ja, mit zu viel Flausch unterwegs sind, und da werden noch einige den Verein verlassen. Siehst du das auch so irgendwie? Also hätte man da mehr rausholen können diese Saison?
Ja, absolut. Also die Brandrede war lange überfällig. Schelm, der Böses dabei denkt. Wir waren gerade gerettet, und dann haut man mal drauf. Aber gut, kann ich verstehen, würde ich auch wahrscheinlich nicht machen in der entscheidenden Phase der Saison. Aber die war überfällig, weil man sich als Fan tatsächlich die Frage gestellt hat, sind die Spieler, die da geholt worden sind vor der Saison, wirklich alle so schlecht? Also können die es nicht besser? Oder wollen die es nicht besser? Und ja, das ist eine offene Fragestellung, die wir als Fans, glaube ich, alle noch haben. Und die uns interessiert. Und ich konnte das letzte Spiel jetzt gegen 1860 nicht sehen, aus familiären Gründen, aber da hieß es danach, dass diese Leute, die da vor allen Dingen kritisiert worden sind, Schniepermann, Wurz, dass die plötzlich losgelaufen sind und sich engagiert haben und so weiter, dass man häufig vorher tatsächlich vermisst hat, muss man ehrlich sagen.
Ich habe momentan auch sehr viele Verletzten Sorgen, aber ich habe dann das Gefühl, irgendwie auch nach dem 2-1-Sieg bei München, dass dann nochmal alle am Sonntag Gas geben wollen, weil es auch um Verträge geht wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, es geht wahrscheinlich geht um tatsächlich, wurde ja angedeutet, dass Spieler gehen müssen, obwohl sie Verträge haben, weil wir können tatsächlich, glaube ich, bei 2 oder 3 nur selber sagen, wir verlängern nicht, weil die Verträge auslaufen. Bei allen anderen müssen wir darauf hoffen, wenn sie denn weg sollen, dass irgendeiner die dann nimmt. Ja, ich weiß gar nicht, ob Spieler sind ja sausackmäßig drauf, denke ich immer. Also als wenn, will man ja auch nicht irgendwas böse denken, aber andererseits, wenn man jetzt denkt, wenn jetzt 1,2 Millionen tatsächlich zusätzlich reinkommen, könnte ja auch ein Spieler denken, ja gut, dann haben sie ja Geld für wen anderes als mich, spielen wir mal gegen St. Pauli am Sonntag nicht mit 100%, aber wollen wir es mal nicht hoffen, also wollen wir hoffen, dass sie jetzt so spielen wie bei 1860 und dass das dann am Sonntag auf jeden Fall erstmal ein schönes Spiel wird.
Wer war dann so über die Saison gesehen so dein Top-Spieler und dein Flop-Spieler, von wem hast du dir quasi mehr erwartet vor der Saison?
Ja, wir haben ja erstmals seit langer Zeit wieder Geld ausgegeben, und das war für Stiepermann von Fürth geholt, und der wurde so als der Königstransfer angekündigt. Von daher hat er natürlich sehr, sehr stark darunter zu leiden gehabt, in Anführungsstrichen, dass er, dass viele sehr hohe Erwartungen an ihn hatten. Ich weiß gar nicht, ob es wegen der hohen Erwartungshaltung, aber er war sicherlich, muss man einfach so, sieht er auch selber so, glaube ich, wobei wir ja nicht wissen, ob er wirklich besser spielen kann, wenigstens als Fans wissen wir es jetzt nicht, aber er war sicherlich die größte Enttäuschung, also das kann man nicht anders sagen. Ja, wo es tatsächlich wieder rumgerissen wurde ein bisschen, war als der Eisfeld, Thomas Eisfeld wieder nach langer Verletzungspause da zugestoßen ist in Heidenheim, und das ist ein Spieler, auf den ich immer noch sehr, sehr stark hoffe, dass er, wenn er längerfristig dabei ist, dass er uns sehr, sehr viel helfen kann, weil er einfach die zentrale Position ausfüllt und tatsächlich auch einfach gut den Ball verteilen kann und endlich mal so ein Kopfspieler wieder im Kader ist.
Okay. Ja, das Spiel, wirst du im Stadion sein am Sonntag? Ja, ne?
Ja, ich habe sowieso meine Auskommen-Dauerkarte. Ich nutze sie nicht mehr so häufig wie früher. Ich bin trotzdem im Stadion, weil ich mit den Kindern mittlerweile häufig woanders hingehe und sitze, weil die Auskommen dann trotzdem so voll ist, dass die da mit 4 und 7 nicht gut sehen können auf Stehplätzen. Also ich bin eigentlich bei Heimspielen fast immer da und ja, genau.
Ja, da gibt es ja auch nochmal auf jeden Fall Geld, weil es ist ja ausverkauft und alleine aus Hamburg sind ja 4.400 Karten abgenommen worden. Volle Hütte, letztes Spiel, ist ja eigentlich mal ganz nett sowas als Kulisse dann, ne?
Sowieso, wobei ich natürlich anders als bei euch, ich erinnere mich noch an die alte Gegengerade, wo ich mal von den Kollegen Christoph Nagel und Michael Pahl damals mit meiner Frau mitgenommen wurde, als es klar war, dass das jetzt bald abgerissen wird oder umgebaut wird. Ja, da habe ich mich, dass man anderthalb Stunden vorher auf seinem Platz sein musste. Und dass man dann danach auch kein Bier mehr getrunken hat, weil man ja dann doch Schiss hatte, man muss ja pinkeln gehen und so. Und das käme natürlich aus Bochum in der Ausgabe ein bisschen anders. Es ist nicht so voll, dass man nicht während des Spiels runtergehen kann. Am Sonntag wird es wieder so voll sein, da muss man sich dann was überlegen. Aber Atmosphäre ist natürlich ein Traum und wir feiern ja sowieso hier gerade 20 Jahre den Einzug gegen euch damals im letzten Spiel mit 6:0 in den Europapokal. Das war ja für uns das erste Mal und dieses Spiel war übrigens auch, ist mir lange und eindrücklich im Gedächtnis geblieben, weil ich wirklich, ihr wart damals abgestiegen, verliert nochmal 6:0 und es war eine so warmherzige Atmosphäre, auch auf dem Rasen, wo man sich dann noch gegenseitig umarmt hat und ihr uns beglückwünscht habt zu dem Einzug in den Europapokal, habe ich, da seid ihr tatsächlich auch einzigartig, muss man einfach sagen, hat man selten, dass man etwas so erlebt. Also es war mir 20 Jahre später immer noch sehr nah im Gedächtnis.
Und Darius Wosch hat groß aufgespielt, ne? Wenn ich das recht erinnere.
Ja, ja, es war ein traumhafter Tag. Darius Wosch, Peter Peschel, das war Stickrot und wie sie alle heißen, die haben da nochmal so richtig alles rausgehauen. Nee, war ein schöner Tag. War kein sehr warmer Tag, wie ich mich erinnere, aber sehr schöner Tag.
Super. Ja, gibt es sonst noch irgendwas bei euch gerade, was interessant wäre, was unsere Hörerinnen wissen sollten?
In Bochum interessant ist. Nee, ich freue mich auf die St. Paulianer, die ich kenne, die kommen und die ich hoffentlich vor dem Spiel treffen werde. Ansonsten kann ich sagen, ich habe schon gehört, die wollen da und da und dahin gehen. Wir haben in Bochum zwei Orte, wo man wirklich sehr, sehr schön hingehen kann vor dem Spiel und wirklich auch keine Angst haben muss als Gästefan, dass man da angegangen. Eine ist da, wo ich, da gibt es einen wahnsinnig großen Biergarten direkt an der Kastrower Straße. Der andere ist Tennis. Kennen viele, aber sollte man sich mal schlau machen, ist ein legendärer Ort. Wir haben in Bochum früher die sogenannten Winter gefeiert. Und, also legendäre Veranstaltung, aber nach dem Winter, also um 3-4 Uhr nachts zu Ende, stand unten im Programm drin, trifft man sich zu einem Afterbier im Tennis. Und deshalb, dieser Ort ist legendär. Und wenn man Glück hat, noch Atalamek. Atalamek, 518 Spiele, eines Menschen, die ich kenne. Und mit dem kann man da ein kleines Fläuschen halten. Also ich würde mich freuen, ich selbst werde wahrscheinlich dann irgendwann im Tennisclub aufschlagen, so viele Paulianer wie möglich dort grüßen zu können und zu dürfen und vielleicht ein kleines Kaltgetränk miteinander einzunehmen.
Sehr schön. Gut, und ich habe auch gesehen, du bist in diesem Sommer wieder fleißig am Touren mit den verschiedensten Formaten. Wann wirst du wieder in Hamburg sein? Also du bist ja in Spiekeroog am 4.8. habe ich gesehen, was ich ganz toll finde.
Wirst du auch schon mal auf Spiekeroog?
Ja, ich bin so ein Nordseeinsel-Fan. Also ich kenne das da, so die ganzen Inseln ganz gut, ja.
Ja, nee, genau. 4.8. Spiekeroog wird im Sommer.
Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal kurz abbrechen. Augenblick, Ben. Wir waren bei Spiekeroog stehen geblieben.
Genau. Ja, das ist ja auch im Sommer. Im Sommer mache ich auch, wie natürlich Fußballprofis, wegen Sommer. Spiekeroog Anfang August ist einer der ganz engen Termine. Es geht dann regulär richtig wieder los im September. Aber ich freue mich drauf, weil im Juli kommt schon mein 4 Jahre Bundesliga-Buch raus. Und das ist sozusagen eine Auflage von 50 Jahre Bundesliga. Ich freue mich sehr drauf, weil das immer noch mein bestes Buch ist und freuen auch, dass es jetzt erweitert wurde um die letzten 5 Saisons und genau, deshalb freuen wir auf Juli und auch hoffentlich viele schöne positive Informationen, auf das rauskommt.
Super, dann ja, dann danke ich dir für das Gespräch, Ben. Du wirst wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal mit Yannick sprechen nach dem Spiel, das besprechen wir dann nochmal ganz kurz. Und ich mache nochmal kurz den Rauschmeißer sozusagen. Für uns war das alles eine ziemlich schweißtreibende Saison, also nicht nur für unsere Profis, die ja alles gegeben haben, um nicht abzusteigen. Auch wir haben die Saison hier beim Millanton bei den VDS-NDS-Folgen erfolgreich absolviert. Einmal für die Statistiker unter euch, also von 72 möglichen Folgen haben wir ganze 59 veröffentlicht. Besonders englische Wochen waren immer ja eine große Herausforderung für uns. Und ja, der erste Platz geht diesmal an Yannick mit 28 Folgen. Dann komme ich mit 21 Folgen, Alex mit 8 und Mike, der Übersteiger, mit 2 Folgen. Und ich habe ja nahezu alle 59 Folgen produziert, online gestellt und via Social Media beworben. Und ja, nochmal danke für eure Ohren und für euer stetiges Feedback, liebe Hörerinnen. Das hilft uns immer sehr dabei, uns stetig weiterzuentwickeln. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerpause. Kommt mit ganz viel Kraft wieder in die neue Saison. Und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.